neuer Gast in dieser Taverne zum hinterm Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hinter dem Charakterbogen. Und heute habe ich Franzi zu Gast. Hallo, Franzi.
Hi, bin ich froh, endlich mal mitmachen zu dürfen.
Sehr schön, das freut mich auch. Und so fröhlich, wie du schon hier reinsteigst, so fröhlich sieht auch deine Instagram-Seite aus, wenn ich da so reingucke. Alias nennen Kasi ist heute zu Gast. Und das ist bunt. Und so, wie ich jetzt dich auch im Vorgespräch kennengelernt habe, so bunt bist du, glaube ich, auch wirklich, oder?
Ja, schon. Im Moment sind die Haare halt noch blond, ganz ganz einfach gehalten. Aber ja, normalerweise sind sie schon so im Blauton. Blau hat sich wirklich als sehr, sehr praktisch rausgestellt, weil man das nicht so oft nachfärben muss.
Okay, sehr cool. Nein, also wir gehen da wahrscheinlich gleich später auf jeden Fall noch weiter drauf ein. Du zeichnest, du cosplayst, du spielst Rollenspiele und wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Und erzähl mal aber so ein bisschen was von dir. Also, wer bist du? Wo kommst du vielleicht her? Erzähl mal, dass man so ein kleines Bild von dir hat.
Ja, also ich bin die Franzi. Ich komme so aus der Südwestpfalz, also Kreis Südwestpfalz, sagt man sogar ganz genau. Dieses Jahr werde ich 40. Und ich habe ziemlich viel, womit ich meine Freizeit irgendwie gestalte. Vor allem baue ich meinen Sohn ganz oft mit ein. Also ich mache Cosplay und mein Sohn mittlerweile auch. Ne? Also ich mache dem die Vorlagen und er arbeitet zusammen mit mir. Er bemalt das, wir kleben das zusammen alles fest. Genau das machen wir. Dann ich male im Moment recht gerne. Ich habe mir jetzt vor kurzem mal iPad geleistet. Das war jetzt wirklich meine Anschaffung für mich und ich habe da echt Spaß dran, abends auf der Couch zu sitzen und zu malen. Ja, und wenn ich dann noch Zeit habe, dann gehe ich mittwochs noch ins Sendo und mache Sassen. Genau.
Sehr schön, cool. Sehr, sehr cool. Ja, auch du bist hier, weil wir natürlich ein gemeinsames Hobby haben, und zwar das Pen and Paper Rollenspiel. Und das ist natürlich so der Einstieg in jede Folge. Wie ist es dazu gekommen, dass du Rollenspiele spielst?
Ja, also das hat so angefangen. Ich war, glaube ich, so ungefähr 16 oder 17. Und dann war ich ganz oft bei meiner Schwester, die ist halt 12 Jahre älter wie ich. Und das war so gerade die Zeit, als mein erster Neffe auf die Welt gekommen ist. Und da haben sich ein paar Freunde bei ihr getroffen. Und dann guckt man schon, was die da so machen. Und da wollte ich dann auch mitmachen. Und da hat sie mir einen Charakter gebaut, einen DSA-Charakter. Das war dann ein Torwaller, weil sie gesagt hat, ja, da kommst du ungefähr auch hin. Ne? Das ist so ein Rubriker-Charakter. Und ich habe mich total wohl in der Gruppe gefühlt und habe auch ein paar Runden mitgespielt. Aber wie es halt so ist, also die Leute, die waren zu Anfang 20, ich war 16, 17 und irgendwie hat sich das auch relativ schnell auseinandergelebt. Und dann war ich diejenige, die dann versucht hat, in ihrem Alterskreis irgendwie gibt es ja immer so einen kleinen Freund, den man hat, der dann kommt, ja komm, wir spielen jetzt hat Pen und Paper oder so wie bei Stranger Things, wo Will ständig sagt, ja komm, jetzt spielen wir aber. Und dann stand ich da immer mit meinem Regelwerk, ja komm, wir haben doch jetzt Zeit und jetzt könnte man spielen.
Ja, ich erinnere mich noch Staffel 3, wo dann das so ein bisschen mit den Mädchen interessanter wurde, sag ich mal. Und Will da stand und ich will jetzt spielen. Genau.
Ja. Ja, so cool. Ungefähr war das dann halt auch bei mir. Ich habe hier Plüsch, Power und Plunder. Wer will mit mir spielen? Ja, komm. Lass mal.
Plüsch, Power und Plunder. Cool. Mitgeschrieben von Ralf.
Oh nee, sowas weißt du? Ich wüsste das gar nicht mehr.
Und Soll ich dir mal sagen, woher ich das weiß?
Ja, bitte.
Der war hier zu Gast.
Das cool. Ah, nee, so weit habe ich dich noch nicht gehört.
Der war tatsächlich einer meiner ersten Gäste, die sich auf meinen allerersten Aufruf quasi für diesen Podcast, ich habe da diese Idee und wer hat Bock mitzumachen, also das war ja mein allererster Aufruf bei Facebook und er war mit einer der ersten, die sich da gemeldet haben und dann haben wir auch relativ schnell einen Aufnahmetermin gefunden und bla 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 und ich bin ja eigentlich auch immer noch sehr grün hinter den Ohren, was die Namen angeht im Pen-and-Paper-Bereich. Ich könnte dir nicht mal sagen, wie der Chef von Pegasus heißt oder von System Matters oder so. Ne? Ich kenne die Verläge, aber ich kenne sie halt nicht. Und das war bei Ralf genauso. Ich kannte Ralf nicht. Ich wusste nicht, was er vorher gemacht hat. Ich wusste nichts über ihn. Und je mehr wir ins Gespräch kamen, desto sprachloser wurde ich.
Das hatte ich doch bestimmt jetzt erstmal so geflasht. Oder war das noch eins von deinen ersten Aufnahmen? Und dann so, ja, ich habe ja schon ein Buch rausgebracht. Schon vor, oh mein Gott, das ist schon lange her.
Das ist schon lange her, ja. Und natürlich dann, als er dann erzählt hatte, dass er für Cthulhu halt mehrere Abenteuer geschrieben hat. Und ich denke mir so, wow, das ist ja übertrieben geil. Weil Cthulhu damals, vor gut einem Jahr, oder schon fast anderthalb Jahre existiert ja schon der Podcast, war das noch mein System oder mein Favorite-System. Heute auch nicht mehr, gehört immer noch zu den Top 5, aber damals war das halt eben das System, was ich als erstes so richtig mir durchgelesen habe und halt eben auch geleitet habe. Und dann zu ihn als Gast zu haben, wo ich noch nicht mal weiß, dass er das überhaupt gemacht hat. Und wie gesagt, ich wurde halt immer sprachlos. Auf jeden Fall. Ja, sowas weiß ich aus dem Grund, dass halt eben Ralf zu Gast war, ja.
Und hast du jetzt aus Versehen schon ein paar Cthulhu-Abenteuer von ihm gespielt?
Nee, tatsächlich nicht. Ich bin eher der Typ Spielleiter, der sehr viel selber schreibt, mir aber ganz viele Ideen von irgendwo hernimmt, ne? Also wenn ich dann mal eine Schreibblockade habe, dann gucke ich in irgendein Abenteuer rein, was fertig geschrieben ist und lese mir das so ein bisschen durch und okay, warte mal, das ist eine gute Idee, die nehme ich dann, baue die da jetzt noch mit ein, übe die natürlich so ein, dass es passt und ja, also ich bin aber eher tatsächlich einer, der selber schreibt, aber mittlerweile auch eher zu 80% am Tisch improvisiert.
Ja gut, ich glaube, das gehört aber auch echt dazu, weil gerade Cthulhu, das kann in so verschiedene, viele Richtungen gehen, die hat sich vorher kein Mensch ausgedacht. Und du als Spielleiter, du sitzt da so, Moment, nee, also jetzt ziehe ich mir was irgendwo aus den Fingern, damit es weitergehen kann.
Ja, genau. Gibt ja auch viele, die hier jetzt schon zu Gast waren und gesagt haben, okay, dann haben die Spieler irgendwas gemacht und dann war der Spielleiter erstmal so, okay, warte mal, wir müssen jetzt eine kurze Pause machen, ich muss das einmal alles einordnen, so die 10 Minuten Pause runterkommen und dann nochmal, also was heißt Neustart auch nicht, aber dann, okay, ich habe das überlegt, wir können weitermachen, ne? So. Aber ich meine, dann weißt du aber auch, die Spieler spielen gut, ne? Weil ich finde, das ist ja schon irgendwie eine tolle Sache, den Spielleiter so weit zu bringen, dass er sagt, okay, ich brauche jetzt eine Pause, ich muss mich eben kurz sammeln. Ja, genau.
Ja, weil ich glaube, das ist relativ witzig, wenn du dich ja mit dem Mann unterhalten hast, also ich kenne das, dann hast du die Stimme im Kopf, wenn du die Bücher von ihm liest, ne, und man kann ja dann auch ungefähr erahnen, wie tickt der Mann jetzt und wie geht es jetzt weiter. Schwierig, dann noch so ein Abenteuer unbefangen zu spielen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich wollte immer noch mal, ich werde das bestimmt auch noch mal irgendwann machen, dass ich das ihn anschreibe, weil er hat ein Abenteuer geschrieben. Ich weiß nur nicht mehr, ob er das veröffentlicht hat oder nicht, wo er darauf hofft, beziehungsweise dass mindestens ein Spieler am Ende des Abenteuers am Tisch oder halt eben in einer Online-Runde da sitzt und Tränen in den Augen hat. Und dieses Abenteuer möchte ich mir gerne mal durchlesen. Und also er hat eine 100%-Quote, ne? Also hat er so zumindest erzählt, es trifft immer einen, der dann am Tisch sitzt und weint.
Mein Gott, okay, das ist super interessant, weil das musst du erstmal hinbekommen, allein ja. Wenn du schon, oder als Spielleiter ist es doch echt eine Herausforderung, denke ich, ne?
Ja, absolut. Wie gesagt, das wollte ich mir immer nochmal durchlesen und gucken, wie hat der das geschafft zu schreiben, dass am Ende wirklich jemand heult, also zumindest ein Tränchen vergießt.
Ja.
Ja.
Ja. Ja gut, du hast ja von deiner Kampagne erzählt, von City of Mists. War das ja jetzt eigentlich auch schon ziemlich kurz davor mit, ich habe nur so halb verstanden, worum es geht, weil mir halt zwischendurch ein paar Folgen fehlen, aber du hattest da schon Plot-Twists drin und den einen oder anderen schon sehr befangen in dem Abenteuer, in der Kampagne, ne?
Ja, genau. Ja, genau, waren mehrere Folgen. Kann man sich auch anhören unter Dice Dancer bei Spotify. Und genau. Ich will da nicht zu viel Werbung für machen. Ich kann das gerne nochmal in die Caption reinstellen. Aber ja, ich habe das zumindest so gebaut, dass zuerst eine andere Person verdächtigt wird, das zu tun, was dort passiert. Und das ist mir gelungen. Und das ist, da habe ich wirklich da gesessen und habe gedacht, geil. Das ist genau das, was ich erreichen wollte. Es ging danach dann aber relativ schnell zum Finale, was aber völlig okay war, weil es wurde die falsche Person verdächtigt, diese schlimmen Taten zu tun. Das fand ich mega.
War das jetzt auch ein Spieler oder war das dann NPC?
Die falsche Person, die verdächtigt werden sollte, war ein NPC, genau.
Okay. Ja. Das ist schwierig dann, wenn das ein Spieler gewesen wäre.
Ja, weil ich hätte den Spieler dann ja komplett mit einweihen müssen.
Mhm.
Und da dann... Ja, ich will nicht sagen, ich kenne meine Pappenheimer.
Aber doch.
Ja, ich würde unterstellen, dass niemandem von denen, die da mitgespielt haben, aber ich glaube, es wäre schwierig zu differenzieren mit den Infos, die er hat.
Mhm.
Ne, weil es ist natürlich der Hauptbösewicht, der bekämpft werden soll und du weißt, wer das ist. So, ne? Und das ist natürlich dann, wie geht er dann damit um, ne?
Also für eine Tischrunde wirklich Respekt, weil du sagst ja, man kennt sich ja und in einer Tischrunde sind ja keine fremden Personen, das sind Leute, die du schon 3-4 Monate lang kennst und die wissen ja auch, wie du tickst als Spielleiter, ne? Und die dann hinters Licht zu führen, echt Respekt.
Ja, ich habe jetzt, wir haben jetzt am letzte Woche Freitag, wir spielen ja jetzt aktuell, ich leite auch wieder Adventure Island, das ist ja dieses Piraten- Abenteuer. da können wir gleich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, was du damit zu tun hast. ich weiß, dass du da irgendwie im Hintergrund so ein bisschen was mitmachst. Und da haben wir jetzt am Wochenende so ein kleines One-Shot gespielt, weil ich nicht alle an den Tisch gekriegt habe. Wir haben eine Hauptstory und diese Hauptstory spielen wir nur dann, wenn alle da sind. Wenn wir sagen, ey, spontan hat einer Bock und es finden sich mehr als 2 Leute, also 3 mindestens, dann spielen wir halt eben so einen One-Shot. Das gehört dann nicht zur Hauptstory, das ist dann eher eine Rückblende. Was ist vor 10 Jahren geschehen?
Oh ja, so viel Animes, die sich nur von Rückblenden ernähren. Ja.
Genau, so, ne? Und ich fand das so geil, das hat so unfassbar viel Spaß gemacht, weil du kannst natürlich, du hast ja so viele Möglichkeiten, Lore einzubauen in die Crew, in die Geschichte, die noch weiter wächst, in die Charaktere und. Kann man sich auch anhören. Es gab eine Situation, er hat einen Spieler. Also ich habe natürlich im Vorfeld schon gesagt, keiner eurer Charaktere kann sterben. Weil es ist die Vergangenheit, wir spielen ja 10 Jahre in der Zukunft, so, ne? Also keiner von euch kann sterben. Und der hatte dann einen kritischen Fehlschlag auf Schießen. Also er wollte in die Luft schießen, also an die Decke quasi, um einen Mechanismus auszulösen. Darauf hat er 2 Zwanzigen gewürfelt. In dem Abenteuer ist es ein kritischer Misserfolg. Fun Fact dazu, genau zur selben Zeit, also so zwischen 55 und 60 Minuten, in der ersten Aufnahme hat er einen kritischen Erfolg gewürfelt. Also zeitgleich 2 kritische Erfolge oder Misserfolge. Total geil. Auf jeden Fall habe ich dann so beschrieben, ich sage, ja, okay, die Kugel prallt zurück und trifft dich in die Schulter. Und dann hat er gesagt, nee, warte mal, die trifft mich hier an der Wange und dadurch habe ich die Narbe, die auch auf meinem Charakterbild zu sehen ist.
Oh.
Und ich fand das so stark, das hat, ja, dass sie dann halt auch so mitdenken, ne? Finde ich cool.
Mhm. Ja, da merkst du aber echt, die Leute sind in ihrem Charakter drin. Also ich glaube, da war schon bei der Erstellung so, ja, die Narbe, die habe ich mir nicht irgendwo mal geholt, ne? Die Narbe, die muss was Episches gewesen sein und du hast es ihm quasi auf dem Silbertablett dargereicht.
Ja, ja, genau. Das war
sollte wirklich nur noch abgeholt werden.
Ja, ja, genau, das war wirklich total genial. Also ich habe tatsächlich ist das gar nicht so gewesen in der Charaktererstellung, dass er diese Narbe hat, sondern ich erstelle seit ein paar Abenteuern immer so Charakterbilder mit ChatGPT. Die sind nur für uns, dass wir so ein kleines Bild haben, ne? So. Er hat mir eine Beschreibung geschickt. Da war auch nichts von einer Narbe zu sehen. Und die KI hat halt eben eine Narbe an seiner Wange erstellt. Und er sagte, okay, das passt aber voll gut zu mir, ne? So. Er ist halt ein Alkoholiker, er ist ein Draufgänger und dadurch halt eben die Narbe. Und jetzt wissen wir, woher er die Narbe hat.
Cool.
Ja, richtig gut. Ja, und wie gesagt, und allein dieser Vorteil mit diesen Rückblenden, diese Lore halt eben weiter auszuarbeiten, um vielleicht noch die ein oder andere Legende einzufügen, oder halt eben Gegner, die vielleicht nochmal irgendwann wiederkommen könnten, oder. Also total cool.
Ja, es ist ja nicht vorbei. Also Adventure Islands ist ja noch, es ist zwar schon ein gutes Grundkonzept, ne? Aber das hat der Marc ja schon so gemacht, dass die Spieler die Welt noch weiter erschaffen können. Und das sind nur kleine Dinge, die das echt interessant machen dann. Ja, da hat man so ein bisschen das Gefühl, ja, ich habe dran mitgemacht.
Ich habe dem Marc tatsächlich auch die allererste Idee von meiner ersten Legende und meinem ersten Artefakt geschickt und er fand die richtig geil.
Okay.
Kann ich dir nachher noch was zu erzählen, weil ich möchte nicht, dass einer der Spieler, die hört natürlich zu.
Ich hätte jetzt schon gern gefragt, aber ich habe mir dann auch gleich gedacht, ja, das wird er jetzt noch nicht sagen.
Genau, weil, wie gesagt, einer der Spieler hört auf jeden Fall zu und ich erzähle das jetzt nicht, weil sonst ist es halt eben mit Vorwissen. Er fand das schon sehr stark und ich bin tatsächlich mit Marc auch, was heißt im Austausch, wir schreiben halt hin und wieder mal so, ne? Wenn ich Fragen habe, dann antwortet er auch ganz locker und lässig. Und ich hoffe, dass ich auch ihn irgendwann mal hier vors Mikrofon kriege.
Oh, unter Garantie, der freut sich doch.
Also das glaube ich auch, das glaube ich auch. Franzi, jetzt haben wir über Adventure Island schon gesprochen. Ich habe ja gerade schon gesagt, du bist da so ein bisschen im Hintergrund mit am Rumwirken.
Das ist ziemlich viel gesagt, Rumwirken. Also ich habe das über die Familien-Nerds habe ich das kennengelernte System und ich hatte einfach ein paar Fragen, habe daraufhin im Marc geschrieben und irgendwie kam man dann halt auch so in näheren Kontakt, ne? Und dann ergibt das eine das andere. Und mir hat das System halt auch gut gefallen. Ich habe halt angefangen, Dinge dafür zu malen und zu basteln. Und ja, jetzt ist man einen guten Austausch. Jetzt wollen wir demnächst mal auch eine Aufnahmesession machen und das auch auf YouTube hochladen. Genau. Und da bin ich jetzt noch so ein bisschen dran, weil ich muss mich erst an die Technik so ein bisschen dran tasten. Da waren ein paar Dinge, die privat passiert sind, wo es mich dann davon abgehalten hat, wo ich auch keine Motivation dafür hatte. Und jetzt läuft es richtig und ich, so ungefähr März ist angepeilt, mal einen Termin festzulegen.
Mhm. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Ich habe richtig Bock drauf. Marc hat mir da schon ein bisschen was erzählt, also dass du da was plant und dass ihr das spielen wollt und so. Und dass ein kleines YouTube-Projekt halt eben ansteht. Ich hoffe, Marc, entschuldige, wenn wir ein bisschen was vorwegnehmen. Ansonsten, ich frage ihn gleich nochmal eben schnell, ansonsten schneide ich das eben raus. Nee, aber da bin ich schon wirklich sehr gespannt drauf und freue mich da drauf. Und wäre tatsächlich auch gerne Teil des Ganzen, aber mir fehlt dazu noch die Zeit. Das kommt dann auch noch dazu.
Ja, gut, du musst dann so sehen, das sind dann zwei Schichtarbeiter, die dann da mitwirken. Mhm. Es ist wirklich schwer, dann oft hier einen Termin zu finden. Also ich drücke mich eigentlich generell vor Kampagnen, weil ich das den Leuten nicht antun möchte. Die müssen dann meistens auf mich warten. Aber ich denke, wir haben jetzt hier an dem Punkt auch Zeit. Und da es eine YouTube-Aufnahme ist, kann man halt irgendwie auch mal sonntags nachmittags machen. Oder das sind die Zeiten ein bisschen flexibler, wie wenn du das über Twitch machst.
Ja, genau. Es ist halt eben dieses Aufnehmen und Hochladen, vielleicht noch ein bisschen bearbeiten. Das Bearbeiten, das nachträgliche Bearbeiten, frisst auch Zeit. Ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich unsere Folgen als Podcast halt eben hochlade. Ich habe den Anspruch an mir selber gesetzt, dass dann mit Hintergrundmusik, Soundeffekte und so weiter und so fort. Also ich höre teilweise Stellen in einer Folge 4, 5, 6 Mal, bis ich denke, okay, jetzt ist es okay, auch mit dem Soundeffekt, den ich eingefügt habe. Ne? Also das ist schon aufwendig, aber es macht mir unglaublich viel Spaß.
Ja, das ist aber auch das, wo es sich dann von anderen Podcasts wiederum abhebt oder auch eine gewisse Professionalität zeigt, weil du hast ja eine riesengroße Auswahl. Und wenn du hier irgendeinen Schrubbel-Podcast hast, dann wirst du den wahrscheinlich eher weniger hören, wie jetzt halt gerade hinter dem Heldenbogen. Das ist von Anfang an so catchy mit diesem Tavernengeklimper. Da fühlst du dich auch schon sofort. Meine Assoziation ist halt Hearthstone. Und ich sehe mich schon mit den Zwergen zusammensitzen mit einem Humpen Bier.
Geil. Ja, das stimmt. Habe ich nie drüber nachgedacht, dass das irgendwie assoziiert werden könnte mit Hearthstone. Aber ja, das stimmt. Stimmt, finde ich gut. Das Bild kriege ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf.
Ja!
Sehr, sehr cool.
Dann habe ich meine böse Tat für heute Abend schon vollbracht.
Ja, ich habe diesen Zwerg oder diesen Menschen oder wer auch immer da spricht, das habe ich tatsächlich selber eingesprochen. Also.
Oh, okay. Also in meinen Gedanken sehe ich da absoluten Zwerg.
Jetzt siehst du mich als Zwerg mit einem noch längeren Bart.
Also wenn du es jetzt so sagst, ich finde es gar nicht mal so, ich würde es gar nicht so weit wegdrängen. Nee. Sehr gut. Aber Zwerge sind ja auch cool. Mann.
Das nehme ich als Kompliment.
So sollte es gedacht sein, ja.
Dankeschön. Nein. Oh Gott, wir schweifen total ab. So, Podcast-Folgen schneiden hin und her, ist viel Arbeit. Und ich freue mich auf jeden Fall auf euer Projekt, was ihr da startet. Und wie gesagt, ja, wenn das Ganze dann rauskommt, ich schätze mal, dass ich Marc vorher noch das Mikrofon kriege. Dann kann der da noch ein bisschen mehr zu erzählen.
Ja, aber kein Druck.
Nein, um Gottes Willen. Sehr schön. Franzi, wir haben jetzt schon fast eine halbe Stunde gequatscht. Du hast gerade schon gesagt, dass du DSA ist, oder hast du mit angefangen? Du hast einen Torvaler gespielt und eine Torvalerin. Mit Sicherheit hast du das, denn schon auch andere Sachen gespielt.
Ja, also natürlich. Wie gesagt, das war dann irgendwoher hatte ich dann das Regelwerk von Plüsch, Power und Blunder, was für andere 17-Jährige eindeutig noch zu kindisch war. Jetzt mit 40 kann man sowas wieder anfangen, da ist das dann genau das richtige Niveau. und ansonsten, aktuell, ich spiele auch unglaublich gern Aschentage und auch da habe ich meine Finger mit im Spiel, da schreibe ich Abenteuer mit, da bin ich sogar noch ein bisschen mehr involviert wie bei Adventure Islands und das System ist halt super, super einfach und da spielt mein Sohn auch super gern dann mit, weil bei Aschentage, die erste Version war das, okay, du bist jetzt hier ein Erdzendenser, also ein Erdzauberer und du bist komplett frei. Ja, alles, was ungefähr noch vorstellbar ist, kannst du jetzt mit der Erde anstellen. Und das war dann für meinen Sohn, ja geil, ja genau das möchte ich machen. Und halt, dann hatten wir auch den Marco bei uns zu Gast, also einen der Autoren. Später hatten wir dann auch den Meon bei uns zu Gast. Und da war es absolute Party, dass du mit den Autoren dann hier zusammensitzen kannst, die Abenteuer spielst. Ich habe auch bei der Kampagne mitmachen dürfen. Cool. Das ist halt auch ein Herz, wo ich ganz, ganz doll dafür, wo ganz, ganz doll im Rollenspiel da noch dafür schlägt, ja.
Cool. Ja, das ist tatsächlich so ein. Ja, ich hätte ganz gerne auch mal so einen richtigen Autor zu Gast oder was auch immer. Aber ja, ist halt Wunschdenken. Ich habe auch immer noch den großen Traum, Hauke Gerdes irgendwann mal zu Gast zu haben. Ich habe schon gesagt, wenn ich das erreicht habe, dann höre ich auf. Aber es gibt noch so viele tolle Geschichten da draußen zu erzählen und deswegen werde ich wahrscheinlich gar nicht aufhören. Und ich möchte einfach jedem diese Möglichkeit bieten, hier mitzuwirken.
Was in eigener Sache? Am 6.3. gibt es ein RPG Fights auf meinem Twitch-Kanal twitch.tv/maletik, MALETHIK. Schaut da gerne mal vorbei. Achim, Stefan und Alessandro, alle schon hier zu Gast gewesen, werden gegeneinander antreten und versuchen, mich mit Argumenten zu überzeugen.
Ich finde es auch echt toll, dass du dir da so viel die Mühe gibst und dich auch informierst. Ja, es ist ja nicht so, da ist mir jetzt wieder jemand empfohlen worden. Du guckst ja auch wirklich, was ist das für eine Person, mit der ich eventuell mal sowas machen möchte. Das ist schon allein das Interesse, das ist sehr, sehr angenehm, muss ich sagen.
Ich glaube, da hast du eine falsche Vorstellung. Ich lasse mich zu 80% tatsächlich überraschen, wer kommt da?
Ah, okay.
Ich habe natürlich, das ist ja so ein bisschen Backstage-Geplänkel, aber wir haben natürlich, so wie wir gerade eben, so ein kleines Vorgespräch, dann erfährt man ja schon relativ viel von demjenigen, der da sitzt. Klar, wenn ich jetzt so wie bei dir oder bei Marc, vor 2 Wochen hatte ich Malte zu Gast von Endless Horizon, dann ist das natürlich, da mache ich mich natürlich schon schlau, okay, wen habe ich da? Das soll natürlich auch dann ein bisschen professioneller sein, weil die halt eben auch Reichweite haben. Das soll dann nicht so abgestumpft wirken, so von wegen, der zieht sich da was aus dem Finger. Also da mache ich mich dann schon schlau, aber wenn ich jetzt wirklich, ich sag jetzt mal, und das soll jetzt um Gottes Willen nicht negativ ausgelegt sein, den 0815 Rollenspieler hier habe, so wie ich ja eigentlich auch einer bin, dann lasse ich mich da wirklich drauf ein und überlege und frage, okay, wie bist du dazu gekommen? Ne? Und alles andere ergibt sich halt so wie bei uns jetzt auch aus dem Gespräch heraus, ne?
Das ist ein sehr mutiger Schritt, weil du ja auch das Risiko eingehst, vielleicht mal so eine unangenehme Stille dann zwischendurch zu haben.
Ja, das gebe ich auch zu. Die versuche ich. Ich weiß ja, ich mache das jetzt, es hört sich jetzt wirklich vielleicht ein bisschen eingebildet an, aber ich mache das jetzt schon lange genug, um so eine kleine Vorahnung zu haben, wann könnte diese peinliche Stille kommen, und versuche dann schnellstmöglichst eine neue Frage auf Lager zu haben.
Das ist dann wirklich hochprofessionell. Da muss man erstmal lange dafür arbeiten, ja. Auch um dieses Empfinden dafür zu bekommen, ne?
Es ist, das war am Anfang noch viel, viel mehr, dass es dann mal ruhig war, dass dann mal nichts gesagt worden ist, dass dann auch der Gast wieder angefangen hat zu reden. Aber es ist mittlerweile tatsächlich so, dass ich wirklich schon so ein kleines Foreshadowing habe, wann könnte so eine peinliche Stille kommen, und versucht das dann halt eben schnell zu untermalen mit einer neuen Frage, die mir vielleicht vor 10 Minuten eingefallen ist, und dann einfach so mit raushau, ne? Also das klappt ganz gut.
Cool.
Aber es soll nicht um mich gehen. Es soll nicht um diesen Podcast gehen. Es soll um dich gehen. Du hast.
Ich finde, das gehört aber zusammen, ganz ehrlich. Also, sonst ist es ein einseitiges Gespräch. Ich finde das auch interessant, weil ich ja auch hier sitze. Und ich will ja auch Dinge wissen.
Alles gut, gar kein Problem. trotz alledem, Aschentage, DSA, Power, Plüsch und Plunder. Hast du noch mehr auf Lager, was du gespielt hast?
Ja,
vielleicht sogar irgendwas, was die Welt noch nicht gesehen hat. Also, wo man sagt, okay, das ist so ein Nischending, das muss ich auf jeden Fall mal erzählen. Das kennt vielleicht nicht jeder.
Oh, das ist schwierig. Also, ich bin so einmal im Monat bin ich zu Gast bei den Familien-Nerds. Da streamen wir auch auf Twitch. Und am Anfang war ich da noch sehr, sehr wählerisch, bei welchem System ich da mitmachen möchte. War halt hauptsächlich Cthulhu und so, weil ich das gekannt habe, weil ich mich da schon wohlgefühlt habe. Und mittlerweile ist es eigentlich ziemlich egal. Ich klicke so ziemlich alles an, was ungefähr so in meiner Reichweite kommt, was mich interessieren könnte. Mhm. Und jetzt habe ich auch schon so Systeme wie Phyrtaken gespielt, was ja sehr Cthulhu-ähnlich ist, aber noch mal so einen kleinen Schritt weiter geht. Das fand ich super interessant. Oder über mehrere Wege bin ich dann auch zu No Return gekommen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die meisten Systeme lerne ich wirklich so auf der Dreieichkon kennen. Das ist dann, da hat mein Mann so das Fingerspitzengefühl, der geht dann rum und der findet dann Dinge, die jetzt noch am Anfang keiner gekannt hat und erst so im Nachhinein später richtig cool geworden sind, wie zum Beispiel After the Moonfall. Das haben wir schon vor längerer Zeit gekannt und aber auch nur so im Schrank stehen gehabt. Und ja, ich hoffe, ich habe es jetzt bei den Familien-Nerds mal gesehen, dann hat der Felix hat es auch mal selbst geleitet, zusammen mit Lysandros. Und das fand ich super cool. Und dann war das für mich ein Grund, das Teil dann doch nochmal wieder aus dem Schrank zu holen.
Ja, sehr cool. Das ist doch schön.
Aber so als Anfänger-Ding ist wirklich so meistens doch, denke ich, DSA und Shadowrun und Cthulhu. Das sind so die drei Anfangsdinger, oder?
Im Laufe dieses Podcasts es müsste vielleicht mal irgendeiner sich nochmal alles anhören, oder vielleicht mag ich das auch mal irgendwann. DSA und D&D, das ist tatsächlich so die beiden Systeme, die sich da wirklich die Waage halten. Ich glaube, dass D&D durch diesen popkulturellen Einfluss dann doch ein bisschen mehr überwiegt in den Anfängen der Rollenspieler. Aber ich höre auch von vielen, oder ich höre es halt auch immer mal wieder, dass dann auch gesagt wird, ja, ich bin dann umgestiegen auf das und das, weil das System da und da nicht so funktioniert hat, oder obwohl D&D halt wirklich schon sehr gut funktioniert, muss man ja sagen. Aber oder anders auch, die Welt einfach zu komplex ist, weil einfach zu viel immer mehr reinkommt, auch von Sachen, die vielleicht nicht von D&D selber sind, sondern eher diese Homebrew-Sachen, die dann irgendwie mit reingeraten, von allen mitgenommen wird, aber nicht offiziell bestätigt sind von den Machern von D&D, ne?
Ja, das ist schwierig.
Genau, und das überlagert, und das finde ich dann auch irgendwann, und das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich D&D nicht unbedingt spiele oder auch leiten werde. Das wird. Wir haben bei uns am Tisch tatsächlich so ein bisschen D&D ausgeklammert. Also das wird bei uns nicht auf den Tisch kommen. Aber weil es halt eben viel zu umfangreich ist, auch das, was mit den Homebrew-Sachen ist. Und das ist mir tatsächlich auch zu viel. Homebrew, ja. Zu viel Homebrew, nein.
Ja. Verstehe ich. Bei D&D ist es halt schon unglaublich hart, seinen eigenen Charakter zu kennen, zu bauen. Weil du musst ja schon vorher wissen, wo will ich jetzt ungefähr hin mit meinem Charakter. Bei mir ist es halt auch die sprachliche Barriere, weil ich das Englisch nicht so gut beherrsche. Also ich kann
das
nicht,
kommt dann auch noch dazu bei ja, mir genauso.
Ja, man kennt die Wörter, ne? Aber es ist halt nicht dieses Native Speaking, dass ich mich zu sehr auf den Text konzentrieren muss.
Mhm.
Und ja, ich habe mir ein Bade gebaut und dann hast du, das fällt mir dann auch schwer, mein Mann übersetzt mir das ganz toll ins Deutsche, aber dann geht das schon hier 3 Richtungen, aber wenn du die Richtung gehst, dann musst du auch schon wissen, dass du hier am Ende rauskommst, dass du nicht mehr dahin gehst. So, ja, ich möchte mich aber eigentlich nur hinsetzen, ein Bierchen trinken, ein paar Chips knabbern und dumme Sachen tun am Tisch. Deswegen ja, genau. Mache ich, ja. Nicht, weil ich hier irgendwie einen High-End-Charakter haben möchte. Natürlich musst du auch nicht haben. Aber es kann halt sein, dass du dir echt einen Weg verbaut hast aus Versehen zu dem, wo du eigentlich gedacht hast, okay, so stelle ich mir jetzt meinen Baden vor.
Ich habe das, ich habe bei Alessandro mal mitgespielt, bei Looting Loots quasi. Und dann habe ich mir auch einen Charakter gebaut. Ich habe dann erst versucht, alleine zu bauen, weil das Grundverständnis von so einer Charaktererstellung ist dann natürlich da. Und das, da war schon, so wie du schon sagst, wenn du das machen möchtest, musst du aber das und das nehmen. Und dann denke ich mir, okay, warum kann das nicht einfach so wie bei DSA sein, dass ich mir einen Archetypen nehme und den dann so entwickle, wie ich das irgendwann haben möchte? Ja? So. Mhm. Und das finde ich bei DSA halt einfach auch so schön, dass du diese unglaublich großen Freiheiten hast, zu sagen, ich habe jetzt einen Wundarzt gespielt, der lebt auch noch, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt hast, aber der ist halt 4-mal gestorben. Ich habe es hier öfter schon erwähnt. Der ist aber halt 4-mal wiederbelebt worden durch unsere Homebrew-Regel, dass wir sagen, mit einer kritischen 1 auf Balsam Salabunde kann ein Charakter wiederbelebt werden mit vollen Lebenspunkten.
Finde ich aber auch total sinnvoll. Warum nicht? Ich meine, das ist ein meisterlicher, ein klasse Erfolg. Ja, warum soll der
Charakter... Genau.
Ja.
Andersrum, wenn du eine kritische 20 würfelst, belebst du ihn zwar auch wieder, aber er ist dann untot.
Oh. Okay. Schwierig.
Also, auch das geht. Und auch das hatten wir tatsächlich schon in einer Kampagne.
Schön, war das dann dein Wundarzt? Ist der Spieler dann entfernt worden?
Nee. Der hat als untoten Charakter weitergespielt. Der Spieler. Also es war nicht mein Wundarzt, es war ein Andergaster Ritter. Mhm. Der ist mit einer kritischen 20 wiederbelebt worden, war dann untot. Und das war dann für mich der Startschuss quasi zu sagen, okay, es muss ja irgendwas dazu geben, untote Charaktere gibt es ja schon in DSA. Dann habe ich geguckt, okay, es gibt ein Buch von Tod und Untod im DSA-Universum.
Mhm.
Und habe mich dann mal so ein bisschen durchgelesen. Es gibt mehrere Arten von Untod. Es gibt, für die jetzt alle auf die Kette zu kriegen, ist schwierig. Aber wir haben das dann auch nie so gespielt, aber einfach nur, um das Verständnis zu haben. Wenn der Charakter, der ihn quasi wiederbelebt hat, bekommt auch dann Schaden, wenn die belebte Person wieder, also diese untote Person, Schaden bekommt. Nur ein Drittel von dem, was er bekommt, aber er bekommt auch Schaden, weil die gehören ja jetzt irgendwie zusammen. Wenn aber der Meister Schaden bekommt, bekommt der Untote auch Schaden. Und sowas alles. Also da gibt es so viele Sachen, die einfach auch, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, durchdacht sind, die wir dann auch irgendwo hätten alle mit einbauen können. Ne? Also das ist total geil.
Habt ihr quasi aus Versehen eine Überleitung daher gemacht, ne?
Ja. Das war schon cool. Und er hatte dann auch, also Carlsson hatte dann auch den Nebeneffekt, dass er halt menschliches Fleisch essen musste.
Oh.
Wir waren dann auch in einem Abenteuer, wo wir mit dem Schiff auf See waren, weil dort doch, das ist schon Ewigkeiten her. Und dann hatten wir ganz viele Konservendosen voll mit Menschenfleisch. Und auf jeder Konservendose war quasi die Boni, die Carlsson kriegt, wenn er das und je nachdem, welche er halt gegessen hat, bekommt. Also +2 auf Stärke, +1 auf Geschicklichkeit, -2 auf Fingerfertig und solche Sachen. Also er hat durch dieses Essen von diesen Konservendosen halt eben auch Boni oder Mali bekommen.
Also erstens gibt es dem Titel Buffood eine ganz neue Bedeutung. Zweitens, wo habt ihr das Menschenfleisch her und wie habt ihr das dann betitelt? Hier war der Schurki, hier kriegst du +2 auf Fingerfertigkeit. Hier hattet ihr den Torwaller, +5 auf Stärke.
So ungefähr, ja, genau. Also, ich weiß nicht, kennst du die Serie iZombie?
Nee.
Die läuft auf Netflix. Das ist eigentlich auch so eine Zombie-Serie.
Die war ganz alt. Das ist so eine Blondine, kann das sein?
Ja, genau, genau.
Okay, ja, doch.
Da wird auch irgendwie in einer der Staffeln wird auch dann D&D gespielt, ne? Zu popkulturell zurückzukommen. Total cool gemacht, die Serie. Und sie bekommt dann halt immer diese Version von demjenigen, der dort gestorben ist. Und so ähnlich hatten wir das halt auch gehabt, dass nur dann eben die Attribute halt eben plus minus waren, ne?
Okay. Die Gruppe ist halt total gestört. Nicht nur, dass ihr hier einen Zombie dabei habt, aber ja, doch, ihr habt Vorrat für euren Kumpel besorgt.
Ey, das ist wie ein Hund, der gehört zur Familie.
Wow.
Okay. Wir schweifen schon ab.
Er ist wie ein Hund. Okay.
Ja, er wollte den Charakter halt auch nicht wegtun, so, ne? Und er war ja noch lebendig und er konnte noch spielen. Also er war ja noch bei Sinnen, so gesehen. Hätte er dieses Menschenfleisch nicht gehabt, dann wäre er halt irgendwann durchgedreht. So.
Habt ihr dem mal einen Veganer zum Fressen gegeben?
Oh, nee. So oft ist das halt auch nicht vorgekommen. Wir haben dann immer nur so ausgespielt, so von wegen, ja, hier die und die Dose und die gibt dir jetzt so und so viel auf das und das, ne? Also, das waren, wie gesagt, unsere Anfänge. Also, das war vielleicht in unserem zweiten oder dritten Jahr. Und wir hatten einen dabei, Alex, der uns das halt eben alles so ein bisschen beigebracht hat. Und das zweite Abenteuer hat dann einer der neuen, also Neulinge quasi von uns gespielt oder geleitet. Und dadurch ist das halt irgendwie alles gekommen. Wir waren halt auch junge Rollenspieler, die einfach nur Bock hatten, Scheiße zu bauen und zu spielen. Ne?
Ja, dann habt ihr hier alle Haken gemacht, weil Scheiße bauen und lustige Dinge tun. Also
das war schon
ich mache ja auch ziemlich viel Lustiges, also, aber ich wäre jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, für meinen Zombie-Kollegen schon mal Fleisch zu horten. Finde ich cool.
Also, ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, auch mit Richard, als er in der Folge war, oder auch mit vielen anderen, die hier zu Gast waren. Schreibt ab von anderen Spielleitern, es sind Ideen und die kann jeder benutzen. Also, auch gerne das. Benutzt es. Es ist witzig.
Ja, also ich werde es schon demnächst irgendwo einbauen. Das sehe ich.
Das ist schon richtig cool, auf jeden Fall. Franzi, du hast doch bestimmt auch noch irgendwas auf dem Stapel der Möglichkeiten, wo du sagst, das muss ich oder möchte ich vielleicht nochmal irgendwann wieder spielen. Was du noch gar nicht gespielt hast oder schon lange mal im Schrank steht und noch nicht wieder angefasst worden ist?
Ja, also wie gesagt, auf jeden Fall After the Moonfall, weil sich es ergibt sich im Moment nicht. Weder online, Tischrunden sind sowieso ganz, ganz selten bei uns. Ja, da hätte ich unglaublich Bock drauf, weil das System ist ausgelegt auf Spaß, Unterhaltung und auf Spaß. Das klingt für mich, ja, Da fühle ich mich, da sehe ich das, dass das eine lustige Runde werden könnte.
Ich gucke gerade mal, wie das aussieht und pinne das direkt als Tab an. Sieht auf jeden Fall schon mal richtig vielversprechend aus.
Ja, also der hat das auch alles selbst gemalt und da gibt es auch eine Tabletop-Variante dazu.
Ah, okay.
Tabletop bin ich halt sehr davon abgeneigt, weil mein Mann halt so ziemlich alles spielt, was ungefähr in die Richtung Warhammer geht. Da ist mein Status hier und er sollte eigentlich hier unten sein. Aber das weiß er, das ist voll in Ordnung.
Ich finde Tabletop ja auch so ein, ich möchte es gerne mal gehabt oder gemacht haben, einfach nur um das abzuhaken. Weil ich finde das schon geil. Ich weiß, da war ich irgendwann mal in Oberhausen. Ich muss jetzt gerade überlegen, ob ich da mit meiner Frau schon zusammen war oder nicht. Auch wenn ich das jetzt erzähle, das kommt wirklich falsch rüber. Aber ich kenne meine Schwägerin länger als meine Frau. Es hat aber was damit zu tun. Ich habe Müller gelernt und über meinen Klassenkameraden halt eben meine Schwägerin oder heutige Schwägerin kennengelernt zuerst. Und dann war ich damals zu Besuch und dann sind wir nach Oberhausen gefahren, ins Centro. Und da gab es dann auch so einen Rollenspielladen. Ich glaube, den gibt es heute auch gar nicht mehr. Und da habe ich dann das erste Mal Tabletop-Spiele gesehen. Und das war Der Hobbit. Und dann habe ich mir das auch so erklären lassen und so. Und da war schon der Funke so ein bisschen entfacht worden, so, das möchtest du irgendwann mal ausprobieren. Und dann, ja, die ersten Conventions letztes Jahr auf der HügelCon, dann, oder nee, Quatsch, auf der KloppCon bei uns hier in Kloppenburg, gab es dann die Brand, die dann ihre eigenen Figuren von Warhammer ausgestellt haben. Die haben so mehrere 3D-Drucker, drucken das alles selbst und mit magnetischen, das muss man sich mal vorstellen, mit magnetischen Armen, also die können die Arme und sowas halt alles tauschen und hochmachen, runtermachen. Total geil. Gibt nochmal ein ganz anderes Bild auf so ein Schlachtfeld, wenn nicht alle Arme so stehen, sondern also einer hoch, einer runter, alle zwei gerade und das ist total cool. Er kann dann auch den Torso drehen. Das ist wirklich fantastisch. Und da habe ich mir auch gedacht, boah, das musst du echt mal ausprobieren. Und ich will mir auch irgendwann mal bestimmt so einen kleinen Crashkurs geben lassen von denen aus VAM. Und einfach mal gemacht haben, dass ich, wie gesagt, von der Liste haken kann, ne?
Was da halt, also bei 40k bist du halt ganz schnell im hochstelligen Bereich, was das angeht. Aber Kill Team ist da eine Option, weil du halt mit deinen original 40k-Figuren spielst, aber du brauchst halt nur maximal vielleicht 10 Figuren. Und du hast ein begrenzteres Spielfeld, so ein kleines Spielfeld. Die Spiele sind kürzer, die sind dynamischer, da passiert mehr. Das ist vielleicht so als Einsteiger ist das eine coole Sache.
Mir fällt gerade ein, das ist vielleicht jetzt ein bisschen witzig und kindisch, aber ich habe noch ganz viele Lego-Figuren oben auf dem Dachboden. Damit könnte man es auch machen.
Ja, okay. Das ist halt schon hart geproxt, ne?
Ja, nein, das war jetzt auch nur ein Joke. Das war sollte ein kleiner Scherz sein.
Ja, gut, möglich ist es, wie mein
Mann hat so angefangen. Erzähl das bloß nicht deinem Mann.
Das ist eigentlich relativ egal, weil es ist egal, wie du jetzt als ans Hobby kommst. Du musst ja auch irgendwie mal deine Figuren ausprobieren können. Ich meine, das liest sich meistens total lustig, was die alles können. Und dann ist er oftmals enttäuscht, wenn das er dann auf dem Feld stehen hat und gewisse Synergien nicht funktionieren oder genau für das Gegnerteam positiv sind. Ja, und dann hast du ihr irgendwie 80 Euro für so ein Männchen ausgegeben. Sowas kann natürlich passieren. Nee, also Proxen wird halt nicht gerne gesehen von GW, ne? Aber so unter uns, da kann man halt schon alles Mögliche ausprobieren. Das sieht man dann auch wieder bei den magnetischen Armen. Das hat nämlich nicht nur einen stylischen Effekt, sondern du kannst dann halt aus, keine Ahnung, ein Space Marine, der eine Bolter hat, kannst du ein Kettensäge, Schwert, Space Marine machen, ohne dir eine neue Figur kaufen zu müssen.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Ja, das ist, wie gesagt, das ist nochmal so ein Thema für sich. Komplett dieses Tabletop-Genre. Da muss ich mir wahrscheinlich irgendwann mal einen, der sich da so richtig mit auskennt, einladen. Und ja, kann man auch eine ganze Folge, glaube ich, mitfüllen und was es da alles gibt und wo man dann bei welchem System drauf achten muss und.
Da dachte ich eigentlich auch am Anfang D&D, wer müsste man das mit den Figuren und mit dem Abstand so machen? Mir war das gar nicht bewusst, dass du das auch frei erzählen kannst.
Naja, genau. Das war ja eigentlich daraus entstanden, sogar aus diesem Tabletop-Game, dass man sich daraus halt eben diese paar Figürchen nimmt, die dann eben in einen Dungeon gehen. Das ist ja eigentlich daraus resultiert. Daraus entstand ja quasi Dungeons and Dragons, quasi, wenn du so willst. Und dann hat sich das halt eben noch weiter runtergebrochen ohne die Figuren, dass man dann sagt, so, okay, wir brauchen die Figuren ja eigentlich gar nicht, wir können auch so spielen. Ne? Mhm. Und genau, also wirklich ganz, auch das eine ganz, ganz tolle Story. Da habe ich mit, oh Gott, wie hieß er, heißt er denn jetzt noch? Habe ich eine Sonderfolge auf der Hügelcon aufgenommen und der hat so ein bisschen die Story dazu erzählt, wie das eigentlich alles dazu gekommen ist und so. Ganz, ganz interessant. Gerne mal reinhören. Ich schreibe das noch in die Beschreibung rein, in die Caption, welche Folge das genau war. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Mhm. Ja, After the Moonfall hast du gesagt.
Ja, das ist eines von meinen To-Dos, die ich irgendwann mal gerne machen würde. Aber so richtige Nischenrollenspiele, da kann ich jetzt eigentlich gar nicht so sehr damit überraschen. Aschentage ist halt, das kennt noch nicht jeder. Mhm. Aber da gibt es auch sogar eine eigene Con in Ludwigshafen dafür. Das war echt cool. Waren so viele Leute. Da waren dann die Ducks. Spirits noch und wir sind auch ganz, ganz lange geblieben und habe überraschend eine Runde zusammenbekommen, die ich meistern durfte. Da durfte ich dann Schatten spielen. Ich glaube, das ist so das Abenteuer überhaupt bei Aschentage. Und das war so eine tolle Gruppe. Ne? Die haben auch so viel hinterfragt. Da ging es wirklich ins Detail und aus dem One-Shot, das kriegst du eigentlich so in 3 Stunden, kriegst du das locker durch, ohne irgendwie viel kürzen zu müssen. Wir haben wirklich 5 Stunden an dem einen One-Shot gehockt. Die Gruppe, die wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Die war so wissbegierig auch. Die wollten das alles bis ins Detail wissen. Und ich habe ja schon viel mitgemacht, aber ich bin auch jetzt nicht unbedingt der Autor. Und zwischendurch, da könnte ich dann aber halt immer sagen, weißt du was, frag mal kurz einen Marco, frag mal einen Meon. An der Stelle bin ich jetzt doch schon raus.
Ja. Ja. Ja, sehr cool, schön. Aber da merkt man auch, dass da wirklich mehr als einfaches Hobby hintersteckt, sondern auch halt wirklich Herzblut, ne? Also das merkt das richtig bei dir, dass du da richtig für brennst, das, was du tust.
Ja, das ist schön, wenn das so rüberkommt.
Finde ich gut.
Ich würde aber auch gern wissen, du hast ganz viele Tischrunden, wo du immer erzählst. Gibt es denn Systeme, wo du jetzt empfehlen würdest am Tisch und Systeme, wo du jetzt online empfehlen würdest?
Grundsätzlich lässt sich ja jedes Rollenspiel online spielen. Das will ich eben vorweg sagen. Wo ich es nicht empfehlen würde, online zu spielen, sind, ich sag jetzt mal, sowas wie 10 Candles. Mhm. Wo du wirklich die Immersion des Horrors dadurch entwickelst, in einem dunklen Raum zu sitzen, wo die Kerzen nach jedem Fehlschlag ausgehen. Das macht für mich online einfach keinen Sinn.
Ja, okay. Na? Das stelle ich mir jetzt wirklich schwierig vor.
Genau. Weil ich habe es jetzt schon 2-mal gespielt, einmal so zur Hälfte, das war so ein Test und ich hätte nicht gedacht, dass das so lange gehen kann. Und das zweite Mal war dann halt eben Halloween, wo, habe ich auch schon oft genug von erzählt, wo ich gemerkt habe, dass 2 der Spieler jetzt gerade wirklich gar nicht damit klarkommen, dass hier nach und nach die Lichter ausgehen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil die ununterbrochen einen völligen Blödsinn gequasselt haben. Ich muss zugutehalten, in Character, ja. Mhm. Also, ja, hier auch, ja, meine Schüler und bla 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 und die tun alles nur blöde Sachen machen und so, ne? Also das war schon in Character, aber die haben halt nichts zur Story beigetragen. Die anderen beiden halt eben straight versucht haben, irgendwelche Lösungen zu finden, irgendwie davon wegzukommen und. Also das war schon wirklich, das war schon Rollenspiel auf hohem Niveau. Also habe ich auch immer, oder sage ich auch heute noch, hätte ich einen Preis zu vergeben, hätten sie den für den Abend bekommen. und ansonsten, ja, also eigentlich alle Spiele, wo du diesen immersiven Horror aufrechterhalten willst oder aufbauen willst. Ich finde, Stimmung rüberzubringen online ist schwierig. Kann klappen. Da muss aber auch wirklich dann jeder, sag ich mal, mitziehen und sagen, okay, ich mache bei mir das Licht aus und ich habe nur den Screen vor mir. Aber ansonsten, das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, du kannst eigentlich, wie gesagt, jedes Rollenspiel online und auch am Tisch spielen. Ja. Und am Tisch macht es natürlich immer noch mehr Spaß, ja, finde ich. Ne? Wenn du den Personen gegenüber sitzt und so. Ich muss dazu sagen, ich mache das, wir spielen seit, wir sind jetzt im 10. Jahr. Wir haben im September, haben wir 10-jähriges Jubiläum mit unserer Tischrunde. Wir haben in der Corona-Zeit so ein bisschen was ausfallen lassen, ist klar. Da haben wir es auch versucht, online zu spielen. Aber mit diesem, ich weiß nicht, ob man den kennt, mit dem Tabletop-Simulator auf Steam. Mhm. Da gibt es dann so einen, da gibt es einen richtig fertigen DSA-Tisch. Das funktioniert sogar. Und da haben wir versucht zu spielen. Das hat, glaube ich, wenn ich es hochzähle, vielleicht auch 10 Spielrunden gebracht und danach haben wir gesagt, okay, das bringt irgendwie nichts. Haben es dann ausfallen lassen und haben dann, als der Lockdown und sowas alles durch war und dann wieder mit Tests natürlich uns dann wieder getroffen. Ne? Und genau, und das war schon ganz cool, als wir uns dann wieder gesehen haben, um Tisch zu spielen. Und wir haben auch bei uns die Möglichkeit, so laut zu sein und so viel Blödsinn zu reden, wie wir wollen, weil wir haben einen Schuppen, den haben wir vor Jahren, als ich 18 oder 16 geworden bin, haben mein Vater und ich den ausgebaut. Da steht ein großer Tisch drin, da können wir dran spielen. Der Spielleiter hat genug Platz, die Spieler haben genug Platz. Und wie gesagt, das ist jetzt so unsere Cave geworden, so zum Spielen. Das ist richtig cool.
Das ist halt Gold wert, ne? Da kannst du dann abends einmal alles stehen lassen und ja, ja. Genau. Eventuell auch einfach für den nächsten Tag. Weiß ja nicht, wie lange bei euch die Tischrunden gehen, aber die Option, ich muss es jetzt nicht wegräumen, es stört jetzt nicht. Genau. Mega.
Ja.
Und dann also, seid ihr noch auf dem Dorf oder so, wo es sowieso niemand, wo dich niemand schreien hört.
Wir sind tatsächlich auf dem Dorf. ja, genau. Und das Witzige ist, das hört man, glaube ich, nicht in der letzten Aufnahme. Es war so witzig, da kamen die Spieler aus diesem Dungeon halt wieder raus und in dem Moment habe ich gesagt, ja, und ihr hört die Dschungelgeräusche wieder und der Nachbarshund bellt. Und die Spieler schrecken so hoch, hä, was war das denn? Ich sage, ja, Soundeffekte. Hä, wie jetzt?
Ja.
So, das war total witzig. Also das hört man, also diese Soundeffekte, das hört man alles so, aber man hört diesen Hund halt nicht bellen, das ist ein bisschen schade. Das war schon, ist schon witzig.
Na gut, ich kenn das halt, also wir haben einen Bauernhof nebendran, ne? Und ja. Als wir dann hier, mein Mann hat großer Geburtstag gemacht und da haben wir auch extra eine Halle angemietet und da treffen sich die Leute für Tabletop, für Brettspiele, für Rollenspiele und natürlich haben die Leute halt auch bei uns geschlafen und einer hat sich ein Zelt genommen, hat dann im Garten gepennt. Und er kommt dann morgens so raus, setzt sich an den Frühstückstisch, zieht sich einen Kaffee, also sag mal, kann das sein, dass eure Kühe schnarchen? ich habe mich jetzt noch nicht intensiver mit ihnen unterhalten, aber frag mal den Esel.
Sehr schön. Sehr, sehr cool. Ja, ich finde sowas auch immer wieder fantastisch. Auch so Anekdoten, die man sich erzählt und ja, einfach in Erinnerung schwelgen. Finde ich cool.
Dafür ist das Rollenspiel ja halt auch gedacht. Ne? Das ist auf der einen Seite finde ich das ja richtig schön, wenn du irgendwie, ich habe es mal über anderen Discord-Server probiert, mal öfters wieder Rollenspiele zu machen und anzubieten und zu meistern. Und dann fragst du ganz kurz, ja, wer bist du, wie bist du dazu gekommen, halt das, was du machst, nur in sehr, sehr kurz.
Ja.
Und schwierig, weil du hörst dann, fängst dann auch an, Geschichten zu hören und dann willst du eigentlich mehr wissen, aber eigentlich hast du dich jetzt hier getroffen und du weißt, du hast nur ein gewisses Zeitfenster und jetzt musst du jetzt doch das Spiel spielen. Ja, aber es kommen immer wieder diese schönen Anekdoten, wo man dann halt auch da sitzt und richtig mitfühlt, weil Rollenspieler erzählen halt auch sehr intensiv von ihren Erfahrungen. So kommt es mir halt manchmal vor.
Ja, ja, ist so. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, wir spielen das alle, um ein Stück weit aus unserer eigenen Realität zu fliehen. Und die Entscheidung, die wir treffen in einem Abenteuer, in einer Geschichte, die lenkt ja auch so ein bisschen die Geschichte. Teilweise, nicht immer zu 100%, aber sie trägt ihren Teil dazu bei. Und wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehe, jemanden in der Geschichte, ich sag's jetzt einfach mal ganz konkret, zu töten, dann macht das was mit einem, ob er will oder nicht. Das ist Fakt. Ne? Also dieser NPC, also das ist ein NPC, aber der ist dann halt nicht mehr da. Und das bleibt hängen. Und so ist es aber auch eben mit den lustigen Sachen, die bleiben natürlich noch eher kleben und man erinnert sich eher daran zurück, weil es halt eben lustig und witzig ist. Wenn ich mir überlege, bei uns in der Storyline, das war, glaube ich, der dritte, vierte Abend oder so, da waren wir in Undergast und wir wollten in die Stadt rein oder was auch immer. Und es kamen dann die Wachen auf uns zu und wollten uns angreifen, weil es war Sperrzone und bla bla bla. Und der Spielleiter würfelt, ja, der erste läuft auf euch zu, fällt, bricht sich das Genick. Der zweite läuft auf euch zu, stolpert über die Füße des anderen, bricht sich das Genick. So, und der hat dreimal eine kritische 20 gewürfelt und drei seiner anderen waren tot. Und es blieben nur noch zwei vor fünf Spielercharakteren, ne? Und ja, gut. Okay, nee, wir lassen euch dann doch mal passieren. So. Ne? Es war eine witzige Situation aus dem Nichts heraus, war ganz anders geplant vom Spielleiter und das ist halt eben auch das Schöne, du kannst nichts planen.
Ne? Ja. Aber du brauchst einen Meister, der dann da mitgeht, ne? Weil, wie gesagt, du hast hier ein Abenteuer fertig geschrieben und kein Mensch hat jetzt gedacht, dass man, so wie es zum Beispiel bei der Horde ist, da hat ja auch niemand damit gerechnet, dass die jetzt den kleinen Timmy mit einpacken und dass der ab sofort Bestandteil ist. Und da ist die Leiser ja so schön mitgegangen und hat das halt dann auch irgendwann akzeptiert.
Ja, ja, ist so. Ich gebe zum Beispiel auch immer ein Beispiel, gerade wenn ich so One-Shots vorbereite, da plane ich gar nicht alles. Ich habe so eine gewisse Vorstellung, was da drin passieren soll und bla bla bla. Wenn ich dann zum Beispiel vor einer Weggabelung stehe, es gibt links und rechts, plane ich oder ich arbeite immer nur eine Sache aus. Aber die Immersion, dass die Spieler eine Entscheidung treffen können, gehe ich jetzt links oder rechts, das macht ja auch schon was mit denen. Also sie können was entscheiden. Okay, wir können jetzt links oder rechts gehen. Was passiert wo links, was passiert wo rechts? Bei mir ist es halt meistens so, dass ich halt, egal wo sie lang gehen, es wird das und das passieren, weil, ne? Das habe ich halt eben vorbereitet und es gibt nichts anderes, was zur Auswahl steht. Fertig. Ne? Aber denen die Entscheidung zu überlassen, okay, wir haben jetzt das Richtige getan. Ne? In Anführungsstrichen.
Ja.
Ne? Ist halt eben auch eine schöne Sache.
Oh, ich finde es dann manchmal ganz traurig bei vorgeschriebenen Abenteuer, wenn es dann heißt, ja, hier ist ein Raum. Wollt ihr den erkunden? Und die Leute sagen einfach so, nö, weil das jetzt halt auch wirklich authentisch ist. Das passt jetzt gerade nicht zu meinem Charakter.
Mhm.
Also, ja, voll schade, ne? Da wären jetzt so coole Dinge gewesen. Und dann sitzt man als Meister da und muss sich das irgendwie verkneifen. Oder man kriegt es dann doch, oh, jetzt ist der Weg für euch versperrt. Ihr müsst ja jetzt doch wohl durch den Raum. Aber das Weiß ich nicht, da bin ich als Meister so ein bisschen hin und her gezogen. Sollst du jetzt die Leute dazu zwingen oder sollen sie damit leben?
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Gab es bei uns auch bestimmt schon mal die eine oder andere Situation, bei mir als Spielleitung bestimmt auch und auch als Spieler garantiert, dass wir vor irgendeiner Entscheidung gestanden haben und gesagt haben, nö, das machen wir jetzt nicht, wir gehen woanders lang. Ja, wie...
Als Meister so, oh,
nein. Ja, als Meister sitzt man da, okay, was machst du? Eigentlich ist da was drin, was sie vielleicht auch brauchen. Ne? Vielleicht ist da auch ein Item drin, gerade wenn ich jetzt so, wie gesagt, ich schreibe ja fast alle meine Abenteuer selbst, steckst du ja auch ein Item da drin, was einer der Spieler finden könnte und ihm sehr hilfreich ist. Also vielleicht ein neuer Zauberstab, ein neuer Dolch oder, ne? Also ist ja alles, kannst ja alles planen. Gut, wenn die dann wirklich sagen, oh, nö, wir gehen da nicht rein, dann ist das natürlich so, Pech. Dann würde ich sie aber auch nicht zurückgehen lassen. Wenn jetzt aber ein Raum ist, der wichtig Bestandteil ist oder ein wichtiger Bestandteil ist des Abenteuers zum Voranschreiten des Weges, dann würde ich natürlich, so wie du schon sagst, ja, der Weg vor euch ist leider versperrt. Mhm. Das macht nichts, ne? Das ist dann, ist halt eine Auslegungssache, wie man es, sag ich mal, braucht in dem Sinne.
Ja, natürlich, das ist auch interessant, wenn sie wirkt, wenn die Leute wirklich, ich meine, ich denke, man merkt es auch im Meister oder im Spielleiter schon an, so, oh, wir haben jetzt die falsche Entscheidung getroffen. Und dass man dann aber auch dann da hockt und sagt, ja, dann geht ihr halt da nicht rein. Ja, nee, umdrehen ist jetzt nicht mehr, jetzt lebt ihr damit. Und da, ja. aus solchen Situationen, dass dann auch nochmal was ganz Cooles entsteht, weil jetzt haben sie das Item nicht, jetzt müssen sie es irgendwie anders hinbekommen. Und das ist ja jetzt auch wieder in so einem vorgeschriebenen Abenteuer nicht unbedingt gelöst worden. Und dann sitze ich halt, und das dann halt einfach mal auszusitzen. Das finde ich bei After the Moon voll ganz cool, weil die Spieler machen sich die meisten Probleme. Das geht über Meilensteine, also so die Situation. Da ist jetzt ein Schwert in einem Säuresee. Ihr müsst das Schwert rausholen. Ich als Meister, ich habe echt keine Ahnung, wie ihr das macht. Das ist mir egal. Ich sag euch, ihr braucht 5 Erfolge, um das Schwert da rauszubekommen. Let's go. Und es ist wirklich so, du als Meister, du weißt es nicht. Du musst dann da sitzen und dir das anhören.
Mhm. Ja, das ist schon gut. Also, hat es jetzt gerade noch den so angeschnitten, dann müssen sie es anders lösen. Das ist natürlich auch noch immer der Fall, dass sie natürlich auf einen anderen Lösungsweg kommen könnten. Und wenn die sagen, ja, ich versuche das jetzt so und so, also ist ja wie gesagt scheißegal, jeder von uns weiß, was ich meine. Dann, und wenn die Idee wirklich gut ist, dann sollen sie es versuchen. Meine Güte, das ist ein Erfolgserlebnis und genau sowas braucht auch ein Spieler, wenn das wirklich funktionieren sollte. Genauso braucht aber auch ein Spieler Misserfolge, dass er wieder geerdet wird, ne? Das ist genauso. Ne?
Ja, das ist, wie du jetzt vorhin gesagt hast, wir machen hier eine Rückblende, ihr könnt da nicht sterben. Klar, kannst in der Rückblende nicht sterben, aber so im Vorhinein, so, du kannst hier nicht sterben. Nein, die Möglichkeit sollte vorhanden sein, gering. Aber es ist ganz klar, ey, wenn du jetzt nackt hier durch den Schnee rennst, kann das schon passieren, dass dein Charakter das nicht schafft, dass der da dran stirbt. Und es sollte wohl bewusst sein, dass du nicht jede dumme Tat vollbringst.
Ja, ja, klar. Also ich muss tatsächlich dazu sagen, dass es mir gar nicht bewusst geworden, dass sie dann halt einfach da durchrennen. So. Das ist ein guter Punkt, aber ich glaube, wenn dieser Fall eingetreten wäre, dass jetzt wirklich einer sagt, Geronimo und durch da, dann wäre der mit Sicherheit einfach nur extrem, ist auch dumm, einfach bewusstlos geworden und wäre dann halt eben noch Ballast für die anderen Spieler gewesen, wo dann erschwerte Proben und so weiter und so fort, also halt eine Strafe für die anderen Spieler da ist, ne? Also
genau.
Und dann muss er halt noch wieder zurück zum Schiff, ne? Also das kommt dann auch noch dazu. Dann muss er halt die ganzen Weg wieder zurückgetragen werden und, ne?
Ja, als Meister ist es halt, ich finde das das Schöne, dass als Meister feierst du jede coole Idee und du bist hier voll mit den Charakteren, du supportest die, aber du hast halt auch die Aufgabe zu sagen, okay Leute, nee, das geht jetzt nicht und tut mir leid, aber bei der Entscheidung, da hast du jetzt eine harte Konsequenz.
Ja, absolut. Ist auch, wie gesagt, du musst den Spielern irgendwo Erfolgserlebnisse bieten oder auch geben. Genauso gut musst du sie halt auch eben wieder erden und sagen, ja, du hast sie jetzt gerade in die Schulter geschossen oder du hast jetzt gerade deinen Kameraden den Dolch sonst wo reingerammt oder ja, weißt du, was ich meine? Und das ist halt, diese Waage zu halten, ist halt auch wichtig, möchte ich sagen, ja.
Das ist halt bei Leuten, die du kennst, das ist bestimmt nochmal anders, wenn du die nochmal zurückholst. Ich hatte das jetzt bei einer Tischrunde, da hat jemand was richtig Dummes gemacht und dann so, ja, okay. Du hast jetzt dieses Schwert nicht mehr. Du hast es weggeworfen. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Und dann war der war halt recht neu. Ich kannte den auch persönlich erst so vor ein paar Treffen. Und der war am Anfang richtig gedatscht. Und dann so, okay, vielleicht bin ich jetzt doch zu weit gegangen. Vielleicht hätte ich ihm das Schwert zurückgeben sollen. Aber das war dann nur der Anfang. Der hat sich dann auch irgendwie wieder geholt. Und das hast du richtig gemerkt. Der ist aus dieser Situation ist er gewachsen. Hat er gemerkt, okay, das nächste Mal mache ich das anders. Und der Spiel hat dann auch angefangen, taktischer und intelligenter zu spielen. Und das war für mich als Meister ein Erfolgserlebnis.
Ja, das ist so. Ne? Also du lernst aus deinen Fehlern. Das ist einfach so. Ne? Das ist zum Beispiel auch das, was ich so ein bisschen daraus gelernt habe. Und da können wir auch gleich zur letzten Frage kommen. Ich habe zum Beispiel aus dem Rollenspielbereich gelernt, rhetorischer zu reden, also besser zu reden. Ich rede vielleicht jetzt gerade ziemlich viel Schwachsinn und ich habe Wortfindungsstörungen, liegt aber daran, dass ich seit 4 Uhr wach bin, hab Nachsicht. aber dass ich diese Rhetorik einfach habe, dass ich viel besser argumentieren kann. Ich kann in einem Gespräch viel schneller assoziieren, was will der eigentlich von mir und wie kann ich darauf antworten und. Also das ist halt über die Jahre, gerade am Anfang sehr stark, mittlerweile immer schwächer, das ist wie so ein Erfahrungsbaum, ne? Ist ja auch immer länger, sag ich mal. Aber das ist tatsächlich so bei mir, das habe ich durchs Rollenspiel gelernt, diese Rhetorik, sag ich mal, ne? Und wie gesagt, dazu dann zu dir zu kommen, was ziehst du aus dem Rollenspiel? Oder was hat Rollenspiel mit dir gemacht vielleicht?
Ich habe zum einen, habe ich für mich festgestellt, mein erster Charakter war ja ein Torfaller und das war so ein grobschlächtiger, sehr direkter, brutaler Typ. Und also es war für den Anfang auch okay, aber ich habe dann gemerkt, ich mag die schelmischen Charaktere mehr, weil ich mich da jetzt endlich mal so ausleben kann. Und ich habe dann angefangen, halt so Eulenspiegeltricks zu machen, halt gerade als Schelm bei DSA kann man ja ganz viele blöde Sachen tun. Und egal bei welchem System, mir fällt es halt auch schwer, wirklich ein System ernsthaft zu spielen. Für mich ist es wirklich der Spaß. Wie kann ich jetzt das möglichst lustig drehen? Jetzt einfach irgendwo eine Wand hochkrabbeln, ist langweilig. Nee, da verführe ich dann lieber die Baroness und damit die mich da reinlässt. Das sind für mich die Wege, andersrum zu denken, hat für mich viel gemacht. Und da habe ich auch mit dem Mönch geredet, so ein bisschen, weil das halt auch wieder zum Thema Cosplay ganz gut passt. Was hat Cosplay mit Sazen zu tun? Kann man auch, also mit dem Buddhismus, das kann man da auch so eine Brücke schlagen. Und zwar als Buddhist erkennt man, dass man oft eine Maske trägt. Also je nachdem, welche Situation du gerade bist. Und so habe ich das gemerkt, auf der Arbeit nehme ich diese Position an, zu Hause nehme ich diese Position an. Im Rollenspiel bin ich komplett was anderes. Ich versuche dann auch mal was Ernsteres zu machen. Aber das schlägt dann meistens dann doch wieder in eine andere Richtung. Also sich wirklich auszuprobieren, wie würde ich denn in so einer Situation agieren? Das war jetzt ziemlich viel auf einmal, weil es für mich Assoziationsbrücken sind. Genau.
Ja, ich habe, glaube ich, noch eine letzte Frage. Du hast gerade so ein bisschen gesagt, du bist eher so auf Spaß, Fun und nicht so ernst, also glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht so ernstige Themen im Rollenspiel. Würdest du es denn mal ausprobieren, sowas wie City of Mist zu spielen mit einem ernsten Thema, also sowas wie ich jetzt aktuell geleitet habe, oder würdest du sagen, boah, nee, das ist, glaube ich, wirklich gar nichts für mich?
Ich liebe das absolut, aus meiner Komfortzone mal rausgeholt zu werden, weil nur da lerne ich halt.
Oder also generell. Wärst du schon bereit, mal sowas auch auszuprobieren?
Auf jeden Fall. Ich denke, ich gebe mir ja jedes Mal Mühe, auch bei den Familien-Nerds, dass ich mal einen ernsten Charakter spiele. Und ich gebe da auch so, also wie gesagt, ich gebe mir die Mühe. Meistens passieren irgendwelche Dinge, wo es dann doch wieder anders ausschlägt. Aber ich habe da auch absolut kein Problem damit, wenn man dann zu mir sagt, okay, wir gehen mal wieder einen Schritt zurück. Jetzt komm mal wieder in diese Rolle. Versuch mal, simpler zu denken wieder. Das kann ich mir schon vorstellen. Und wie gesagt, es ist eine Herausforderung für mich. Es ist nicht mein Wohlfühlbereich. Und ich habe das beim Malen ganz oft gelernt, weil ich den Malstil von Aschentage habe ich mir angeeignet, was absolut nicht meiner ist. Aber ich habe das jetzt auch so weit hinbekommen, dass Mion relativ zufrieden damit ist. Und ich habe für meinen Malstil dann aber auch wieder was mitgenommen. Und so funktioniert es auch generell. Ich gehe gerne außerhalb von meinem normalen Weg und lerne dort Dinge, die ich aber wieder mit zurück auf meinen Weg nehmen kann.
Super interessant. Ich könnte mich, glaube ich, auch noch weiter mit dir unterhalten. Wir sind schon weit drüber, sag ich mal. Franzi, ich möchte auf jeden Fall noch mal irgendwann bestimmt noch mal garantiert mit dir sprechen. Einfach um vielleicht mal im neuen oder im nächsten Jahr einfach mal gucken, was hast du so gemacht? Was hat sich da so bei dir entwickelt mit den Charakteren? Hast du vielleicht mal was Ernstiges gespielt? Würde mich mal interessieren. Definitiv und sowieso eine sehr, sehr angenehme Gesprächspartnerin.
Danke, das kann ich nur zurückgeben, weil ich habe ja jetzt schon ganz viele Folgen von dir gehört und wenn ich das ja nicht gut finden würde, dann hätte ich gesagt, oh, nee, du, heute ist schlecht. Nee, heute steht der Mond im Jupiter, das geht gar nicht.
Der Mond im Jupiter, das gucke ich gleich nach. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wenn ihr da draußen Franzi aka Ninkasi, die Reine auf Instagram, lasst doch mal ein Follow da, guckt euch das an, was sie so Schönes malt und absolut schöne Cosplays macht. Wirklich grandios. Guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Garantiert. Also, ja, das dazu. habe jetzt gerade einen Faden verloren. Möchtest du noch irgendwelche abschließenden Worte sagen?
Außer, dass ich wirklich froh bin, auch mal so ein bisschen von mir zu erzählen. Das tut gut. Sowas befreit manchmal ganz doll. Und es ist auch schön zu hören, dass es für dich nicht nur so runtergerattert ist, sondern dass da auch wirklich so ein gewisses Interesse dabei ist. Und ich habe auch viel mit dir reden können, weil das ist auch ganz wichtig, finde ich, weil auch da kann man wieder Dinge für sich selbst mitnehmen.
Vielen, vielen Dank. Und wir hören uns definitiv nochmal, bevor eure Runde dort im März losgeht. Definitiv, bestimmt nochmal irgendwann. Und bis dahin, haut rein, schönes Wochenende. Tschüss.
Ciao, gehabt euch wohl.